Ich hoffe, es geht euch so ähnlich wie mir. Warum, ne? Weil ich komme gern hier in die Gemeinde mit euch zusammen. Ja, manchmal ist die Gemeinschaft etwas größer, so wie heute. Ja, da weiß man dann am Ende gar nicht, wenn es noch zum Kirchenkaffee geht, mit wem unterhalte ich mich da mal zuerst. Ja, weil es ist ja auch interessant, mal zu hören, wie ist es euch in der Woche ergangen, was habt ihr in der anderen Woche vor euch, was habt ihr vielleicht auch mit Gott erlebt, vielleicht sogar, oh, was hat die Predigt mir gesagt. Ja, da ist schön, so eine große Gemeinschaft zu haben. Manchmal ist die Gemeinschaft auch etwas kleiner, ja, wie zum Beispiel am Mittwoch in der Gebetszeit, da waren wir nicht ganz so viel, oder auch am Donnerstag zum Seniorennachmittag, ne, das ist etwas kleiner, etwas intensiver, lernt man sich vielleicht ein bisschen besser kennen, hört man mehr voneinander und so weiter und hört, was auch dem anderen wichtig ist und wie man ihn unterstützen kann und vielleicht sogar praktisch helfen kann manchmal. Ne? Es ist gut, dass wir einander haben, oder? Gut, das können noch ein bisschen kräftiger kommen. Ja, da ist es gut, dass wir einander haben. Ja, und in diesem Zusammenhang, da ist mir ein bisschen eine Frage nachgegangen, ja, die wir in dem Seminar am letzten Wochenende, die so aufgetaucht ist, ja, für unsere Gäste. Wir haben jedes Jahr ein Jahresthema, das sich immer mal mit einem Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde so beschäftigt. Ja. Was macht eine lebendige Gemeinde aus? Wir haben jetzt in diesem Jahr das fünfte Merkmal, dass wir als Gemeinschaft handeln wollen, ja, als eine Gemeinschaft im Geist auch handeln wollen und nicht nur als religiöser Club. Das ist unser Jahresthema. Und da hatten wir ein Seminar letztes Wochenende und da ist so eine Frage aufgetaucht, die mich bewegt hat. Ja, was unterscheidet uns eigentlich als Gemeinschaft hier, ja, von anderen Gemeinschaften, die es in unserer Stadt ja auch gibt? Ja, und da ist nicht von anderen Kirchen die Rede, sondern von Fußballvereinen, Kegelclubs, Taubenzüchtervereinen, Nachbarschaftsgruppen, Volkssolidarität, was auch immer das alles gibt. Was unterscheidet unsere Gemeinschaft hier von einer Gemeinschaft so in diesen Vereinen? Sind es die festen Termine? Die haben die auch, oder? Vielleicht sogar mehr als wir. Treffen sich vielleicht sogar zwei oder dreimal die Woche. Ja, ist es die Gemeindeordnung? Aber Satzungen haben Vereine ja auch, ne? Sind es die Kontakte und die Freundschaften, die man so hat? Ja, die sind in diesen Vereinen und so auch wichtig, ne? Da haben wir ihnen wenig voraus. Ich könnte ja mal so fragen, was ihr dazu so sagt. Was macht unsere Gemeinschaft hier in diesem Raum anders oder so besonders gegenüber anderen? Was ist das Besondere, das Einmalige an Gemeinde, ja, das, was andere nicht haben? Ich hoffe, ja, und denke, dass da doch ein paar Ideen kommen würden. Ja, wir können ja da mal im Gespräch bleiben, das wäre schön. Ich kann euch aber verraten, was mir dazu eingefallen ist. Das ist immer das Privileg, wenn man das Mikrofon hat. Ne? Ich kann euch mal sagen, was mir dazu eingefallen ist. Was macht unsere Gemeinschaft zu etwas Besonderem? Und ich denke, mir ist aufgefallen, dass unsere Gemeinschaft so besonders ist, weil wir sie uns nicht selbst ausgesucht haben. Wir haben sie uns nicht selbst ausgesucht. Ne? Zum Fußballverein, da geht man, weil man gern Fußball spielt. Ne? Oder einen Kumpel hat, der gern Fußball spielt, ja, und ich gern Fußball zugucke. Da geht man hin. Ne? Beim Taubenzüchterverein, da ist man, weil man Tauben liebt. Ne? Man hat Tiere gern, man kümmert sich gern um sie und dann gibt es ja da auch Wettkämpfe und so weiter. Das ist spannend und so weiter. Ne? Ja, das ist schön. Ja, die anderen Beispiele könnt ihr sich selber ergänzen. Ja, immer geht es darum, mit Gleichgesinnten etwas Gemeinsames zu tun, was uns Freude macht. Das interessiert mich, das ist mein Hobby. So, ne? Das macht diese Vereine aus. Warum kommen aber wir hier zusammen? Warum sind wir hier zusammen? Vielleicht auch aus manchem dieser Gründe. Ne? Ich habe hier Freunde, ne? Ich fühle mich hier wohl. Ja, wir sind halt gern zusammen und so, das mag sein. Aber gibt es nicht noch etwas Wichtigeres dahinter? Wenn ich ins Neue Testament mal schaue, vor allen Dingen in die Apostelgeschichte, da finde ich einen anderen, völlig von uns unabhängigen Grund. Ja, wir kommen hier zusammen, weil Jesus uns, jeden Einzelnen, in seine Nachfolge gerufen hat und wir Ja dazu gesagt haben. Stimmt's? Beziehungsweise, ja, wir merken, dass er uns anspricht und wir wollen dann vielleicht bald mal Ja sagen. Jesus ist der Grund, weil er uns in seine Nachfolge gerufen hat, beziehungsweise seine Nachfolge ruft. In der Apostelgeschichte 2 ist davon berichtet, dass Menschen ja, zum Glauben an den auferstandenen Jesus fanden. Ja, ihr kennt das mit der Predigt, die Petrus da gehalten hat. Ja, und dann waren da Menschen und haben gesagt, Mensch, das ist uns durchs Herz gefahren. Ja, das hat uns bewegt, das hat uns umgeworfen. Was sollen wir denn jetzt tun? Ja, und Paulus sagt dann, lasst euch taufen und so. Und dann steht dann da, und als sie dann zum Glauben gefunden hatten, dann wurden sie der Gemeinde hinzugetan. Sie wurden der Gemeinde hinzugetan. Wisst ihr, das ist nicht etwas, was wir tun. Ich suche mir eine Gemeinde, in der ich mich wohlfühle, sondern Gott tut uns hinzu. Für uns heute darf ich es vielleicht mal so formulieren, Gemeinde ist Nachfolgegemeinschaft von Jesus. Kann man das mal so sagen? Wir sind Nachfolgegemeinschaft von Jesus. Deswegen sind wir jetzt hier zusammen. Was heißt das aber für uns? Ist ja erstmal so ein Wort. Ja, was heißt das? Das ist sicher jetzt in einer Predigt nicht erschöpfend erklärt. Da kann ich vielleicht den Staffelstab so mal so weitergeben an meine mitpredigenden Geschwister, die hier so sitzen und in nächster Zeit dran sind. Ja. Aber wenn es darum geht, was Nachfolge ist, was liegt da näher, als sich erstmal mit der Mutter aller Nachfolgegespräche zu beschäftigen? Wisst ihr, was ich meine? Die Mutter aller Nachfolgegespräche. Ja, stand mir so vor Augen, als ich das Thema so ein bisschen fragte, was heute dran ist. Kleiner Tipp, es hat mit Jesus und mit Petrus zu tun und steht im Johannesevangelium. Weiß jemand? Dann lasst mich mal kurz erklären, wie es zu diesem Nachfolgegespräch kommt. Einige der Jünger sind nach der Kreuzigung von Jesus, wir merken, Ostern rückt näher, sind so zusammengeblieben, ja, so eine kleine Gruppe von Jüngern, und sie machen nun so einen etwas richtungslosen Eindruck. Ja, also Jesus ist nicht mehr da, sie wissen jetzt nicht so richtig, was wird jetzt aus unserem Leben? Ja, fragen sich, haben keine Antwort, was sie tun können. Und da kommt nun Simon Petrus auf die naheliegendste Idee. Sie haben Hunger, es ist Zeit zum Essen, und da kommt's recht, dass sie am See von Tiberias sind und Petrus schlägt vor, sich erstmal ein paar Fische zu fangen. Ja? Das sollte auch in einem persönlichen Tief machbar sein. Schließlich sind sie ja von Herkunft und Ausbildung her Fischer und kennen sich damit aus. Ja, das haben wir früher gekonnt, jetzt wissen wir nicht so richtig, machen wir es mal wieder. Das klappt aber nicht so. Ne? Wer die Geschichte kennt, weiß, das klappt nicht so. Die fahren da raus, machen alles richtig und der Fang ist überschaubar. Ja? Und so kommen sie zurück zum Ufer, hungrig, freudlos, perspektivlos. Da steht der auferstandene Jesus am Ufer. Die Jünger erkennen ihn erst gar nicht, sie wissen nicht, wer das ist. Aber Jesus sagt ihnen, dass sie noch einmal herausfahren sollen und das Netz jetzt auf der rechten Seite vom Boot auswerfen sollen. Das sind mal Tipps, oder? Ja, und sie tun das auch. Ne? Und da habe ich mir gedacht, wisst ihr, also das zeigt doch so richtig, wie antriebslos sie so sind. Ja? Sie sind sie als Experten, hat nicht geklappt. Und dann sagt irgendeiner, gibt da irgendeinen schrägen Tipp vom Ufer. Und so, dann machen wir es halt mal, ist sowieso egal. Oder? Zu unserem und sicher auch zu ihrem Erstaunen ist das Netz, als es wieder rausziehen, proppenvoll. Ja, also richtig guter Fang. Und dann, als sie dann mit diesem Fang auch zum Ufer zurückkommen, erkennen sie, dass der Mann am Ufer Jesus ist, der da schon alles vorbereitet hat. Ja, er hat alles schon vorbereitet, sie essen dann zusammen. Wisst ihr, und diese Erfahrung zeigt den Jüngern und auch uns noch einmal deutlich, auf uns allein gestellt wird unser Leben nicht gelingen. Wir werden immer vom Mangel her leben, wenn wir auf unsere eigenen Kräfte und unser eigenes Vermögen schauen. Ja, trotz all der Fähigkeiten, die wir haben. Es wird immer vom Mangel geprägt sein. Aber wer sich auf Jesus einlässt, der wird Leben zur Genüge und zur Fülle haben. Das ist etwas, was uns diese Stelle auch sagt. Ja, Jesus sorgt für uns. So ist also die Situation, die zu dem Gespräch führt, das Jesus jetzt mit Petrus hier anzettelt. Und wir wollen es einmal lesen. Wer es mitlesen will, seiner Bibel, Johannes 21, ab Vers 15. Johannes 21, ab Vers 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtestest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken, ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Die erste Frage, die sich jetzt beim Hören dieses Gespräches vielleicht stellt, ist sicher: Inwieweit können wir daraus etwas für uns ableiten? Ja, was bedeutet das für unser Verhältnis zu Jesus im Hinblick auf Nachfolge, Jüngerschaft, geistliche Entwicklung? Es ist ja erstmal in allererster Linie ein persönliches Gespräch zwischen Jesus und Petrus, was wir hier gelesen haben. Und konsequenterweise nimmt die katholische Kirche schon sehr früh diese Stelle in Anspruch, um das Papsttum zu begründen. Also Petrus, der erste Jünger, der verantwortlich ist für die anderen Christen. Das soll natürlich jetzt nicht unser Thema sein, zumal bei Jesus also nirgendwo zu erkennen ist, dass er Unterschiede zwischen seinen Jüngern gemacht hätte. Er hat sie zwar unterschiedlich beauftragt, ihr wisst das, die 3 und die 12 und die 70 und so, da gab es eine unterschiedliche Beauftragung, aber das hat meiner Meinung nach eher was mit Begabung und Berufung zu tun als mit Wertung. Als Jesus also dieses Gespräch mit Jesus führt, hat offensichtlich einen anderen Grund. Vielmehr möchte ich heute Morgen mal so fragen, uns fragen, ob wir erkennen können, was Petrus zum Jünger und zum Nachfolger macht und ob uns das nicht auch etwas mitgibt und etwas sagen kann, auch für unsere Gemeinschaft hier, die wir hier haben. Was sind also die Fundamente der Nachfolge? Was sind so die Fundamente, die Grundsäulen der Nachfolge? Wer dieses Gespräch zwischen Jesus und Petrus aufmerksam verfolgt, dem fällt natürlich sofort diese Dreiteilung auf. Dreimal fragt Jesus den Petrus, ob er ihn liebt, und dreimal antwortet Petrus mit Ja. Das ist ein bekannter Text auch. Wenn ich den jemand das erste Mal gehört hat heute. Die meisten wissen natürlich, warum Jesus das macht. Dieses dreimal Fragen, der Schluss liegt ja nahe, wird auch in sämtlichen Kommentaren zu diesem Bericht so gezogen. Diese dreimalige Frage nach der Liebe des Petrus ist das Gegenüber zu der dreimaligen Verleugnung, die Petrus also vor der Hinrichtung Jesu ja getan hat. Wenn wir das mal so aus dem Blickwinkel der Nachfolge betrachten, dann müssen wir leider feststellen, dass Petrus dort im Tempelhof, also nicht im Berlin-Tempelhof, sondern im Tempelhof in Jerusalem, dass er da versagt hat. Er hat da versagt. Er hatte ja Jesus vorher mal so die Zusage gegeben, so aus der vollen Überzeugung, ihm nachzufolgen: Ich gehe mit dir, wohin du willst, sogar mit dir zu sterben bin ich bereit. Originalton Petrus, bevor es eng wurde. Dann ist er abgehauen. Und das nicht etwa vor kräftigen Männern, sondern vor einer popligen Magd. Er hat sein Versprechen und seine Nachfolge abgebrochen. Das ist die Situation gewesen von Petrus. Und daraus ergibt sich eine wichtige Frage für uns. Kann Jesus mit so einem, der versagt hat und der vor Gott schuldig geworden ist, noch etwas anfangen? Diese Frage ist deshalb so wichtig für mich und für uns, weil ich bin doch genauso wie Petrus. Wir sind doch genauso wie Petrus. Ich habe versagt, meine Versprechen nicht gehalten, Jesus sicher auch manchmal mit meinen Worten und meinem Leben verleugnet. Wenn man ehrlich ist, muss man das zugeben. Kann ich Jesus da noch unter die Augen treten? Kann er mit mir noch etwas anfangen? Er kann. Das ist die gute Botschaft, er kann. Das allein, dass Jesus also mit Petrus weitermachen will, ist allein der Grund, warum er sich für Petrus auch Raum und Zeit nimmt, um dieses Gespräch mit ihm zu führen. Nicht das Versagen des Petrus ist das Letzte, was die Beziehung zwischen Gott und ihm bestimmt, sondern die Barmherzigkeit Jesus, dieses Suchen Jesu. Ich will mit dir weitermachen. Und das dürfen wir für uns da auch in Anspruch nehmen. Oder? Halleluja, oder? Können wir mal so sagen. Halleluja. Das ist schön. Jesus will mit uns weitermachen. Aus dem Gespräch wird ganz deutlich, worauf es Jesus ankommt. Er fragt Petrus, liebst du mich? Wisst ihr, Jesus fragt nicht die Leistung ab, die wir künftig zu bringen bereit sind. Ja, er fragt nicht unsere Kreativität ab, mit der wir das Reich Gottes auf Vordermann bringen können. Oder wie oft wir nun beten und Bibel lesen wollen, Menschen auf der Straße ansprechen wollen und so. Na, das fragt Jesus hier gar nicht alles. Seine Frage ist ganz einfach und umfasst das alles andere ja doch. Liebst du mich? Liebst du mich? Es geht Jesus um die Beziehung zu Petrus. Um die Beziehung auch zu uns, wenn wir uns an der Stelle von Petrus sehen. Denn Liebe ist die stärkste Form der Beziehung. Ja, ein Aufeinander einlassen, ein Aufeinander verlassen, ja, ein Aufeinander angewiesen sein, ja, verantwortlich zu fühlen, all diese Dinge. Eine Entscheidung für den anderen. Wenn ich jemanden liebe, dann teile ich alles mit ihm. Meine Ängste, meine Sorgen, mein Versagen, meine Freude, meine Wünsche, meine Leidenschaft. Nachfolger Jesu sein heißt, in dieser Beziehung mit Jesus zu leben, für ihn da zu sein. Mich ganz fest an ihn zu binden. Das ist mehr als so eine Weltanschauung, ja, bei der ich etwas für wahr halte, was in der Bibel steht und dann missfällig auf die moralischen Auswüchse dieser Welt schaue. Jesus sucht Nachfolger, die ihn lieben, die ihr ganzes Herz ihm geben, die bereit sind, auch solche Liebe zu investieren. Und die Frage ist heute Morgen, bist du dazu bereit? Bin ich dazu bereit? Bist du dazu bereit? Jesus fragt hier dreimal den Petrus. Petrus antwortet ihm dreimal. Wie gesagt, es hat etwas mit dieser dreimaligen Verleugnung zu tun, die Petrus auf dem Kerbholz hat. Und ich habe mal so nachgedacht, warum Jesus das wohl so dagegen gesetzt hat. Und ich meine, nicht Jesus brauchte diese dreimalige Zusicherung, sondern Petrus brauchte das. Petrus brauchte das. Er hat sich schwere Vorwürfe gemacht, er hat geheult wie ein Kind, kann man nachlesen, Matthäus 26, als ihm sein Versagen deutlich wurde. Er war am Boden zerstört. Und Jesus kommt ihm nun aus Liebe wieder entgegen, damit er, also Petrus, die Gewissheit hat, dass das ausgeräumt ist, dass das vergeben ist. Nicht Jesus brauchte die Antwort von Petrus, sondern Petrus brauchte diese Zusicherung von Jesus. Dir ist vergeben. Mich fasziniert das, ja, weil ich mich frage, wann habe ich eigentlich das letzte Mal über Sünde und Versagen in meinem Leben so geheult, wie Petrus das hier tut? Wann ist mir das so nahe gegangen? Jesus, das habe ich dir angetan. Ist es nicht auch ein Ausdruck dieser Liebe, dass es mich schmerzt, wenn ich Jesus enttäusche? Oder gehe ich da mit dem Schulterzucken drüber weg? Dafür ist er ja gestorben. Bewegt mich das innerlich, dieses Versagen, das in meinem Leben da ist? Treibt mich das zu Jesus hin? Sag, Herr, ich brauche von dir diese Vergewisserung, dass du mit mir weitermachst. Bei Petrus war das so und deshalb wendet sich Jesus ihm auch liebevoll wieder zu. War übrigens auch bei David ja so, ne? David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, nicht weil er alles richtig gemacht hat, sondern weil er die Größe hatte, sich zerbrechen lassen vor Gott über seine Sünde. Ja, und Gott zu ihm sprechen konnte, ich mache mit dir weiter. Interessant ist die Wortwahl, ja, die wir hier in diesem Text finden, manche wissen das vielleicht auch. Jesus fragt den Petrus zweimal nach seiner Liebe mit dem dafür im Griechischen stärksten Ausdruck. Agapas me. Liebst du mich? Agape, das ist die Liebe völliger Hingabe, bei der nichts mehr übrig bleibt. Ja? Das Ziel jeder Ehe, auch der Beziehung zu Gott. Und Petrus antwortet ihm hier allerdings mit der schwächeren Form Philo, also lieb haben, ne? Gern haben eigentlich so. Ne? Freundschaftsliebe ist es mehr. Ja? Und daran merkt man auch ein bisschen den Wandel, der da so in Petrus durch diese ganzen dramatischen Erfahrungen vorgegangen ist. Ne? Petrus, der immer so vorneweg war und so, natürlich liebe ich dich, hätte man erwarten können. Aber Petrus ist zurückhaltend geworden. Der hat gesagt, mit diesem Wort wird deutlich, ich bringe dir das, was ich kann. Ja, du fragst mich, liebst du mich mit der ganzen Kraft deines Lebens, deines Herzens, deines Geistes und so. Und Petrus gibt eigentlich zum Ausdruck, ich liebe dich mit dem, was ich kann. Ja, und beim dritten Mal, bei der dritten Frage, gebraucht, dann übernimmt dann Jesus dieses Wort philo, ja, philo is me. Ja, nicht mehr diese starke. Und das zeigt mir, Jesus lässt sich darauf ein. Ja, wir müssen nicht perfekt sein. Wir können Jesus, wenn wir Jesus das geben, was wir haben, dann macht er mehr draus. Dann nimmt er das. Da stößt uns nicht zurück und sagt mir zu wenig. Ja, sondern er nähert sich uns, ja, auf der Ebene, auf der wir uns befinden, was wir können. Und dann macht er mehr draus und hilft uns, dass wir uns entwickeln. Die Liebe zu Jesus ist also die erste und sicher wichtigste Grundlage für die Nachfolge. Jesus stellt Petrus und auch uns diese Grundsatzfrage und wenn wir sie wie Petrus mit Ja beantworten, dann gibt er uns dann einen Auftrag, den er interessanterweise unterschiedlich formuliert, auch hier. Ne? Er fragt ja dreimal, erstmal weide meine Lämmer, dann dieser Auftrag, ne, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Ja, das sind diese dreimaligen Auftrag, den er jedes Mal auf diese Antwort Ja gibt. Wisst ihr, zuerst wird mir da deutlich, dass sich die Liebesbeziehung zwischen mir und Jesus, zwischen Petrus und Jesus, zwischen dir und Petrus, nicht darin erschöpft, dass ich meine Bedürfnisse und Wünsche nun in der Zweisamkeit mit ihm kläre. Ja, oh, Jesus, ich habe dich gefunden, du hast mich gefunden, toll, jetzt sind wir Leben lang zusammen, ich habe die und die Wünsche und die und die Bedürfnisse und du erfüllst sie mir und top ist das. Ne? Darin erschöpft sich Nachfolge und die Liebesbeziehung zu Jesus nicht, sondern Nachfolge heißt ganz offensichtlich, die Verantwortung für meinen Bruder, meine Schwester im Glauben zu übernehmen. Das heißt Nachfolge. Also nicht auf mich zu schauen, sondern in der Liebe zu Jesus den Blick für den anderen zu haben und zu bekommen. Die Liebe, die ich gegenüber Jesus empfinde und die ich auch von ihm zurückbekomme oder andersrum, wie man es formulieren will, befähigt mich, auch die anderen in der Herde zu lieben. Das macht unsere Gemeinschaft so besonders gegenüber anderen. Weil wir von Jesus befähigt werden, Menschen zu lieben, die wir gar nicht für liebenswert empfinden vielleicht. Etwas Übernatürliches. Ja, dass ich an ihrem Wohlergehen, ihrer Entwicklung Interesse habe und bekomme. Wir sind nicht so ein Rudel von Wölfen, bei der jeder der andere ein Fressfeind ist. Ne? Hauptsache ich. Sondern wir sind Lämmer und Schafe in der einen Herde des Herrn. Und ich muss nochmal betonen, Schafe waren in dieser Zeit etwas sehr Wertvolles. Ja, nicht so wie in unserem Kultur, sondern Schafe sind blöd. Das war nicht der Hintergrund. Ja, Schafe waren sehr wertvoll. Da war im Grunde das Fundament für Reichtum. Schafe drängen sich bei Gefahr zusammen. Ja? Also die merken das. Ja? Also drängen sich zusammen, sie schützen und wärmen sich da gegenseitig. Ne? So ist die Theorie und so sieht man es, also mindestens bei einer Schafherde. Die Frage ist, erleben wir das in der Praxis? Wir sagen, wir sind die Herde des Herrn, ne? Dass wir uns zusammenfinden in Not, dass wir gegenseitig uns Wärme und Gemeinschaft geben. Jesus möchte das, das wird ja deutlich. Er beauftragt seinen Nachfolger mit der Fürsorge für die anderen. Und da fällt mir noch was auf bei diesem Auftrag, den Jesus dem Petrus gibt und wenn wir das für uns auch in Anspruch nehmen können, das auch sehr wesentlich ist. Er vertraut seinem Nachfolger seine Lämmer und seine Schafe an. Er beteiligt uns an seinem Werk, ja, das er an den Menschen tun will, indem wir aufeinander achten. Aber wir sind immer noch seine Schafe und seine Lämmer. Das vergessen wir vielleicht manchmal, wenn wir eine Meinungsverschiedenheit haben, unterschiedliche Ansichten. Ja, unsere Schwester, unser Bruder ist genauso Jesu Eigentum, wie wir es sind. das ist nicht meine Gemeinde, wo ich mal so richtig reinhauen kann. Es ist Jesu Gemeinde. Amen. Das ist uns sicher theoretisch allen bewusst, leben wir das auch. Ja, wir sind verpflichtet, so miteinander umzugehen, wie das Jesus gebührt. Jeder von uns ist ein Kleinod in der Hand Jesu. Und weil wir ihn lieben, deshalb lieben wir einander, weil wir alle sein sind. Auch das macht uns zu etwas Besonderem, unsere Gemeinschaft. Und so sagt Jesus Petrus ganz klar, was unsere Aufgabe da füreinander ist, weiden und hüten. Weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Weiden bedeutet bei einem Schaf ja, dass es die Nahrung bekommt, die es braucht. Die ihm dann auch schmeckt, die ihm gut tut, die es auch gern nimmt und so weiter. Ja, kein verantwortungsvoller Hirte damals hätte seine Herde irgendwie in Disteln oder Unkraut getrieben. Ja, weil die sind gar nicht so unempfindlich, solche Schafe, die kriegen dann Koliken und sowas, wenn sie das Falsche fressen, das ist gar nicht so einfach. Ja. Der Hirte, und der für die Schafe verantwortlich ist, wird immer zusehen, dass auch die Schafe vor Räubern sicher sind, dass da ein Stall ist, ja, ein Gehege, wo die Räuber nicht ran können. Und das ist auch unsere Aufgabe füreinander, ja, den anderen das Beste zukommen lassen und aufeinander Acht haben. Ja, und jetzt mal so eine Frage, wie kommen wir eigentlich zusammen? Ja, stehe ich Sonntag früh auf oder auch Mittwochnachmittag, ne, je nachdem, welche Versammlung wir uns da begeben, stehe ich da Sonntag früh auf und sage, heute gehe ich in die Gemeinde. Halleluja, ich freue mich schon drauf. Und ich möchte den Geschwistern das Beste zukommen lassen, was ich mitbringen kann. Ja, das ist unsere Aufgabe als Nachfolger. Unsere Aufgabe. Nicht hierher kommen und sagen, mal sehen, was der Pastor mir heute bietet. Ja, und wenn da mal ein Satz dabei war, da hat er vielleicht nicht so gründlich nachgedacht, ne, das kommt vor, gebe ich zu, dann sich hinterher den Mäuler wetzen. Hier nicht, woanders passiert das schon mal. Ne? Sondern wir kommen alle in unsere Versammlung, in unsere Gemeinschaft hinein, weil wir das Beste für die anderen mitbringen wollen. Ja, ich sehe meinen lieben Bruder Sayed und da freue ich mich und dann drücke ich ihn und sage, toll, dass du da bist und das tut dir gut, oder? Schön. Und vielleicht kann das ja unseren Gottesdienst auch mal prägen, dass man sagt, ich habe was mitzubringen und ich gebe euch was weiter und so. Das ist unser Auftrag als Nachfolger. Ein Auftrag, nicht nur, aber es ist auch ein Auftrag. Das Beste für die anderen zu wollen und aufeinander Acht zu haben, dass niemand verloren geht. Auch das passiert ja mal, wenn es da Schmerzen gibt, wenn es da Verluste gibt, Enttäuschung gibt. Man sagt, Gott, wo bist du? Wenn Jesus fragen kann, Vater, warum hast du mich verlassen, dann darf ich das auch mal fragen. Und es ist gut, wenn dann Geschwister da sind, die mich auffangen und sagen, ich verstehe dich, aber schau über die Mauer deiner Enttäuschung und da ist Licht. Das brauchen wir. Ich habe mich auch noch gefragt, warum Jesus hier von Lämmern und von Schafen spricht. Ich glaube, mit Lämmern hat jeder gern zu tun. So ein kleines Lamm hier, das ist niedlich und so. Auch in der Gemeinde gibt es Menschen, mit denen hat man gern zu tun. Schafen ist vielleicht ein bisschen bockig oder was, ne? Wir sollen uns um alle kümmern in der Gemeinde. Nicht nur um eine Clique, mit denen ich gern zusammen bin. Ja. Wir sind unterschiedlich. Auch herausfordernd, das ist, ne? Aber ich habe das schon mehrmals erwähnt, Unterschiedlichkeit ist ein Geschenk, das Gott uns macht, keine Bedrohung. Wir ergänzen uns. Ja, das ist ein Geschenk, das Gott uns macht. Und wir sollen dieses Geschenk auch nutzen. Schafe und Lämmer. Beides. Er hat unsere Zuwendung verdient. Das Gespräch in unserem Bericht geht also über diese drei Fragen und ihre Beantwortung noch hinaus, geht weiter. Jesus lässt Petrus in dessen Zukunft dann hineinschauen. Ich lese nochmal die Verse 18, 19. Ist schon eine Weile her. Erinnere noch mal dran, ne? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken, ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen wollte. Das scheint jetzt auf den ersten Blick ein bisschen düster zu sein, ne? Wenn wir uns mit Nachfolge beschäftigen, sondern solange du jung bist, geht alles glatt, ja? Aber dann endet es in Gefangenschaft und Tod. Und wir wissen aus außerbiblischer Überlieferung, dass es auch wirklich so eingetreten ist. Ja? Petrus wurde ja wohl unter Kaiser Nero in Rom dann hingerichtet. Wenn ich diese Aussage mal, das, was Jesus auch Petrus mal so sagt, im Hinblick auf Nachfolge betrachte, mal ganz unabhängig von der persönlichen Schicksal des Petrus, dann sagt mir das eins, dass Jesus die Zukunft desjenigen, der ihm nachfolgt, kennt. Oder? Das sagt es uns. Jesus kennt die Zukunft dessen, der ihm nachfolgt. Ja, mein Weg hier durch dieses Leben ist in Jesus geborgen, wenn ich mich ihm anvertraue. Ja, das stimmt schon, dass das Leben eines Nachfolgers nicht dazu gedacht ist, besonders bequem und schmerzfrei zu sein. Das finden wir in der Bibel nicht. Das ist so ein bisschen unsere Wohlstandsgesellschaft, die uns das einredet. Ja? Wenn du zu Jesus kommst, wird alles toll, ne? Und wunderbar, du wandelst nur noch auf sonnigen Höhen. Das finden wir in der Bibel nicht. Das ist nicht der Unterschied. Also nicht bequem, nicht schmerzfrei, sondern im Gegenteil. Nachfolge bedeutet manchmal gerade Entscheidungen auch zu treffen, die gegen Bequemlichkeit und Trägheit gerichtet sind. Aber Jesus ist immer dabei, wenn ich mit ihm gehe. Ja, bei schwierigen Entscheidungen, bei Entscheidungen, die uns herausfordern, ja, da führt er mich, er kennt mich, er gibt mir Kraft, er achtet auf mich und gibt mir die Gewissheit, dass ich am Ziel ankomme, so wie das bei Petrus auch war. Und selbst wenn es um seinetwillen in den Tod geht, und wisst ihr, sterben müssen wir alle, die Frage ist immer nur, warum? Selbst wenn es um seinetwillen in den Tod geht, dann soll das Leben des Nachfolgers ihm dienen. Ich erkenne aus dem Gespräch von Jesus mit Petrus, dass der Sinn der Nachfolge darin besteht, Gott zu verherrlichen. Ja, vielleicht können wir sogar sagen, Gott verherrlichen zu wollen. Das ist ja der Sinn unserer Nachfolge, Gott zu verherrlichen. Ob das in guten Tagen ist, ob das auch in schlechten Zeiten geschieht, ist völlig gleichgültig. Ja, ich kann auch in einer Krankheit, die mich trifft, Gott verherrlichen. Ich kann auch in einem schmerzlichen Verlust Gott verherrlichen, nämlich auf die Art, wie ich damit umgehe. Ja, dass ich nicht sage, das stellt alles in Frage, sondern das treibt mich näher zu Gott. Paulus schreibt in Römer 14, Vers 8, leben wir, dann leben wir für den Herrn und sterben wir, dann sterben wir für den Herrn. Ganz gleich, also ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Das ist seine Sache, wie unser Leben ist. Und die Frage ist, verherrlichen wir den Herrn durch unser Leben? Ja, wie wir mit Nöten, wie wir mit Schwierigkeiten, selbst vielleicht mit Verfolgung umgehen. Ja, wir haben jetzt nicht so offensichtliche Verfolgung hier. Aber zeigt sich diese Verherrlichung unseres Herrn noch im Umgang miteinander, im Umgang mit anderen Menschen? Lieben wir ihn so, dass seine Liebe uns prägt und verändert? Alles das sind Merkmale der Nachfolge. Und die Frage ist, sind sie bei uns zu sehen? Jesus möchte das gern. Er möchte, dass wir seine Nachfolger sind. Er hat alle Voraussetzungen dafür geschaffen. Er sagt uns seine Gegenwart zu, seine Hilfe. Folge mir nach, endet unser Text. Folge mir nach. Trotz deines Versagens, trotz deiner Mängel, ja, in der Liebe zu unserem Herrn und zu seinen Kindern und seinen Schafen. Ja, der Herr lädt dich dazu ein, folge mir nach. Vielleicht ist heute die Gelegenheit, das zum ersten Mal so festzumachen. Sag, ich will dir nachfolgen, weil ich weiß, bei dir habe ich Zukunft. Bei dir habe ich Hilfe. Bei dir habe ich Perspektive. Dann komm im Anschluss Gottesdienst ans Abendmahl nach vorn. Ja, nimm das Gespräch, nimm das Gebet, auch in Anspruch. Ja, mach's heute fest. Vielleicht merkt der ein oder andere, dass da mal was erneuert werden muss. Da ist was eingeschlafen. Da ist was zur Gewohnheit geworden. Ja, auch dafür ist Gelegenheit, das im Gebet vor Gott zu bringen. Ja, aber lass den Impuls nicht einfach so verpuffen. Ja, und wende dich im Kaffee zu, sondern mach's fest. Der Herr möchte mit dir durch dein Leben gehen und dich in deine Nachfolge rufen. Amen.